SRF 3.
Große Einigkeit, aber keine gemeinsame Erklärung. Das OSZE-Ministertreffen in Basel ist ohne Ukraine-Deklaration zu Ende gegangen. Russland hat sich, wie erwartet, quergestellt. Noch mehr Eigenmittel für Großbanken und mehr Werbung für den Bankenplatz im Ausland. Das verlangt eine Expertengruppe, die vom Bundesrat eingesetzt worden war. Scherbenhaufen ICC und ein glücklicher Präsident. Der Internationale Strafgerichtshof lässt nach jahrelanger Ermittlungen den Prozess gegen Kenias Staatschef Kenyatta platzen. Viele Wolken und Schnee bis in tiefe Lagen. Morgen kommt im Norden der Winter. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Zwei Tage lang war Basel im Ausnahmezustand. Als Schauplatz des OSZE-Ministertreffens glich die Stadt einem Hochsicherheitstrakt. Scharfschützen lagen auf den Dächern, Stadtteile wurden abgesperrt, Trams fuhren nicht. Die Außenminister der 57 OSZE-Staaten debattierten vor allem über die Ukraine. Heute, am letzten Tag des Treffens, ging es dann auch noch um den Kampf gegen den Terrorismus. Aus Basel, Elmar Plotzer.
Terrorismus sei eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, betonte Bundespräsident Didier Burkhalter als OSZE-Vorsitzender. Die extremistische Gewalt verursache viel menschliches Leid in verschiedenen Teilen der Welt. Nur gemeinsam könne man den Terrorismus wirksam bekämpfen.
Terrorism is a global challenge. It is a transnational threat that we only can address effectively if we all stand together and join forces.
Und beim Kampf gegen den Terrorismus sei auch die OSZE gefordert. Es sei nämlich eine Tatsache, dass viele Kämpfer des sogenannten Islamischen Staats und der Al-Nusra-Front aus OSZE-Staaten kämen. So haben die Vertreter der 57 Mitgliedstaaten heute Nachmittag zwei Erklärungen zum Terrorismus verabschiedet. Sie versprechen, Grenzen und Reisedokumente wirksam zu kontrollieren, damit Terroristen nicht unbehelligt ein- und ausreisen können. Wichtige Informationen über Terrorgefahren wollen die OSZE-Staaten untereinander austauschen. Außerdem wollen sie die Finanzierungsquellen des Terrorismus austrocknen. So soll an Terrororganisationen kein Lösegeld bezahlt werden.
Such ransom payments also encourage future kidnappings. Only by refusing to pay ransom can we break this vicious cycle.
Denn Lösegeldzahlungen ermutigten nur weitere Entführungen und Geiselnahmen, sagte Burkhalter. Mit der Sitzung heute Nachmittag neigt sich der Schweizer OSZE-Vorsitz dem Ende zu. Nächstes Jahr hat Serbien den Vorsitz und in den darauffolgenden Jahren sind Deutschland und Österreich an der Reihe.
Elmar Plotzer aus Basel. Stabsübergabe also bei der OSZE. Wir sind dabei und wir fragen in Kenia, wie die Menschen dort reagieren, nachdem der Weltgerichtshof in Den Haag ihren Staatspräsidenten mangels Beweisen nicht einsperren will. Zuerst aber die Nachrichten, die hat Kevin Gahnes.
Die Herausforderungen für den Finanzplatz Schweiz bleiben groß. Und die Banken müssen aufpassen, dass sie den Zugang zu den ausländischen Märkten nicht verlieren. Zu diesem Schluss kommt eine Expertengruppe unter Leitung des Wirtschaftsprofessors Aimo Brunetti. So soll der Bund etwa mit der EU verhandeln über ein Abkommen im Finanzsektor, damit Schweizer Banken weiterhin freien Marktzutritt in Europa haben. Bundesrat Johann Schneider-Ammann hat in Brüssel das neu ausgehandelte Abkommen Horizon 2020 unterzeichnet. Das bedeutet, dass sich Schweizer Forschende wieder an Ausschreibungen des Europäischen Forschungsrats beteiligen können. Diese Teilassoziierung gilt bis ins Jahr 2016. Danach ist eine Vollassoziierung vorgesehen. Die Bedingung dafür ist jedoch, dass eine Lösung im Bereich der Personenfreizügigkeit gefunden wird. Ashton Carter soll neuer Verteidigungsminister der USA werden. Das wurde bereits vermutet. Nun hat US-Präsident Barack Obama den 60-Jährigen offiziell für den Posten nominiert. Carter muss noch vom Senat bestätigt werden. Zuvor war er Vizechef des Verteidigungsministeriums. Er soll Nachfolger von Chuck Hagel werden. Wer als Mieter auch eine Rechnung unter 200 Franken nicht bezahlt, kann die Kündigung erhalten, so urteilt das Bundesgericht in Lausanne. Es hatte einen Fall zu beurteilen, in dem ein Mieterpaar aus Neuenburg eine Heizrechnung von 164 Franken nicht bezahlen wollte. Es gab Auseinandersetzungen mit dem Vermieter, einer Pensionskasse. Das Kantonsgericht Neuenburg hatte die Kündigung zuvor als unnötig streng beurteilt. Das Zürcher Bezirksgericht hat Iris Ritzmann freigesprochen, eine ehemalige leitende Mitarbeiterin des Medizinhistorischen Instituts der Universität Zürich. Ritzmann war beschuldigt worden, den Medien vertrauliche Berichte über den damaligen Museumskurator Christoph Mörgeli zugespielt zu haben. Das Bezirksgericht kam zum Schluss, es gebe keine zulässigen Beweise für diese Amtsgeheimnisverletzung. Die Staatsanwaltschaft habe E-Mail- und Telefondaten vorgelegt, die sie ohne Bewilligung eingesammelt habe. Die Beweise seien somit ungültig. Der Staatsanwalt hat bereits angekündigt, den Fall ans Obergericht weiterzuziehen. Nach der Rückkehr aus einem Terrorausbildungslager in Syrien sind zwei Männer in Großbritannien zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Die beiden 22-Jährigen hatten sich von Anhängern des Terrornetzwerks Al-Qaida ausbilden lassen und waren, laut Gericht, mit Enthusiasmus bereit, Terrorakte zu begehen. Die Haftstrafen belaufen sich auf knapp 13 Jahre. Am Vormittag hatte in Deutschland erstmals ein Gericht einen Mann zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er in den Reihen der Terrororganisation Islamischer Staat gekämpft hatte. Und nun die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 9.198 Punkten plus 0,9%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,3%. Der Euro wird zu 1.20,19 gehandelt und der Dollar zu 97,77 Rappen.
Info 3 Abend.
Die OSZE-Konferenz in Basel ist also zu Ende. Als letzte Amtshandlung hat Präsident Didier Burkhalter heute Nachmittag den Stab an Serbien übergeben. Denn die Schweiz und Serbien teilen sich das Präsidium. 2014 hat die Schweiz den Präsidenten gestellt, 2015 wird Serbien den Job übernehmen. Die Schweiz rückt in den Hintergrund. Ich habe Walter Müller in Belgrad gefragt, freut sich denn Serbien auf das Mandat?
Serbien ist einerseits stolz darauf, auf der internationalen Bühne wieder eine politische Rolle spielen zu können. Gleichzeitig aber seufzen die Verantwortlichen in der Regierung, denn niemand hat erwarten können, dass der Vorsitz der OSZE derart schwierig sein würde, eben wegen dem Konflikt in der Ukraine. Für Serbien ist diese Krise nun ein riesiger Spagat, weil es mit Russland eng befreundet ist. Serbien sollte sich im Amt des OSZE-Vorsitzenden aber nicht auf eine Seite schlagen, sondern vielmehr eine neutrale Vermittlerrolle einnehmen, um aktionsfähig zu sein. Und das ist für Serbien sicher eine sehr große Herausforderung.
Eine große Herausforderung. Sie haben es gesagt, Serbien ist stark befreundet mit Russland. Wie stellt sich denn Serbien vor, als neutraler Mediator zwischen Russland und der OSZE zu vermitteln?
Ja, vor ein paar Tagen habe ich in Belgrad den Leiter der serbischen Taskforce für die Vorbereitung des OSZE-Jahres getroffen. Dejan Šahović heißt er. Er sagte mir, er hoffe, dass Serbien den Einsatz in der Ukraine genauso ausgeglichen und transparent fortführen könne, wie dies die Schweiz in diesem Jahr getan habe. Und das Gute an diesem geteilten Vorsitz der OSZE ist ja, dass deshalb Serbien sich nun bereits ein ganzes Jahr auf das Amt vorbereiten konnte, zusammen mit der Schweiz. Umgekehrt aber bleibt die Schweiz an Bord, wenn Serbien ab dem 1. Januar das Ruder der OSZE übernimmt. Das heißt, die Experten und Diplomatinnen der Schweiz werden an entscheidenden Stellen bleiben, zusammen mit ihren serbischen Kolleginnen und Kollegen. Die Kontinuität ist also gewahrt.
Die OSZE, die fordert Russland ja explizit auf, quasi von der Krim zu verschwinden. Kann Serbien denn ebenso vehement das mittragen?
Ja, Serbien wird sich nun entscheiden müssen, auf welcher Seite es stehen will. Und als Vorsitzende hat Serbien neutral zu sein. Aber umgekehrt kann Serbien natürlich von den guten Beziehungen zu Russland profitieren, im Bereich der ganzen Konfliktregelung.
Das waren Informationen aus Belgrad von Walter Müller.
Info 3 Abend.
5,5 Jahre lang hat der ICC, der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, gegen den kenianischen Staatspräsidenten Uhuru Kenyatta wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermittelt. Ein vielbeachteter Prozess. Immerhin hatte der ICC zum ersten Mal in seiner Geschichte einen amtierenden Präsidenten vor sich. Heute nun ist eine geknickte Chefanklägerin vor die Medien getreten und hat erklärt, die Anklage zieht die Vorwürfe zurück. Patrick Wülse in Nairobi, wie kam es zu diesem Freispruch?
Also das Gericht in Den Haag kam klar zum Schluss, es mangle an stichhaltigen Beweisen, dass Uhuru Kenyatta eine der Drahtzieher der Wahlunruhen 2007 war. Und die Chefanklägerin betonte auf der anderen Seite, es mangle an Kooperation Kenias. Das hat sie immer wieder gesagt und das stimmt auch. Tatsächlich hat Kenia alles unternommen, um diesen Prozess zu torpedieren. Dokumente wurden nicht ausgeliefert, Untersuchungen wurden verschleppt und hinter den Kulissen sind in diesem Land immer wieder Zeugen eingeschüchtert worden oder bestochen und einzelne sind verschwunden. Also es war ein sehr schwieriges Umfeld für die Chefanklägerin.
Und was für Reaktionen hat dieser Freispruch nun in Kenia ausgelöst?
Jawohl, die wichtigste, der Präsident witterte heute durch das Land, er sei begeistert, das ist auch verstehbar. Er ist quasi seit 2 Jahren, seit er Präsident ist, ein Unberührbarer auf dem Weltparkett und jetzt kann er zurückkehren in den Schoß der Weltgemeinschaft. Aber auf der anderen Seite sind viele Menschen frustriert, vor allem eben die Opfer. 500.000 Menschen wurden verprügelt, vertrieben, vergewaltigt vor bald 7 Jahren. Über 1.000 Menschen kamen ums Leben. Also diese Menschen warten immer noch auf Genugtuung. Es gab kein Verfahren hier in Kenia. Das war ja auch der Grund, dass der ICC aktiv wurde. Und dann gibt es aber auch viele Leute, die haben genug vom ICC. Also das Verfahren dauert ja 6 Jahre und die sind froh, dass diese Geschichte endlich zu Ende geht.
Also offensichtlich hat der ICC einen schweren Stand in Afrika. Löst denn dieser Freispruch auch ein bisschen die Reaktion aus, die im Norden, die sollen uns hier im Süden in Frieden lassen?
Das ist ja etwas, das dem Präsidenten Uhuru Kenyatta sehr gut gelungen ist, dass er seinen persönlichen Fall, also seine persönliche Anklage zu einem Fall Afrika gemacht hat, zuerst Kenia, also immer gesagt, wir Kenianerinnen und Kenianer sind vor dem Gericht und lassen uns eben nicht von einem postkolonialen Gericht in unsere Angelegenheit reinreden. Und dann ist er vor die Afrikanische Union und hat dort eine Mehrheit gewonnen. Und auch heute hat er das wieder gemacht. Er hat gesagt, ich bin begeistert, begeistert für mich, aber insbesondere für Afrika, dass ich eben dieses Engagement der Afrikanischen Union gegen dieses europäische Gericht gelohnt hat. Also es ist ihm immer gelungen, eben aus diesem Weltgericht ein weißes, postkoloniales Gericht zu machen. Aber auf der anderen Seite eben viele Menschen sind auch enttäuscht, weil es die einzige Hoffnung war, in Europa noch eine unabhängige Justiz zu finden.
Besten Dank, das waren Einschätzungen unseres Afrika-Korrespondenten Patrick Wülse. Das war Info 3 für heute. Nachhören können Sie uns jederzeit im Internet unter srf.ch/news. Im Studio heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.